Fleischzeit, der Podcast rund um die karnivore Ernährung mit wertvollen Praxistipps, Informationen zu Gesundheit und nachhaltigem Fleischkonsum.
Bei carnivoro.eu gibt es jetzt 10% auf deinen Einkauf mit dem Code Carnitaria. Carnivoro bietet Supplemente rund um die carnivore Ernährung, wie zum Beispiel getrocknete Innereienkapseln. Leber ist das nährstoffdichteste Lebensmittel mit vielen Vitaminen und Mineralien. Wenn es dir schwerfällt, Innereien zu essen, dann ist Beef Liver von Carnivoro eine gute Ergänzung. Oder wem es zu aufwendig ist, Knochenbrühe selbst herzustellen, der kann das Bone Broth Pulver in Wasser einrühren. Magnesiumglycinat ist eine gute Wahl, wenn man zu Krämpfen neigt, und gleichzeitig beeinflusst es nicht die Verdauung. Gallensäurepulver unterstützt zu Beginn die Fettverdauung. Demnächst gibt es auch Elektrolyte von Carnivoro. Sichere dir jetzt mit dem Code Carnitaria 10% auf deinen ersten Einkauf. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Fleischzeit-Podcasts. Wir haben heute Dr. Eva Ornella zu Besuch aus Österreich. Sie ist unter anderem Online-Therapeutin, aber auch sonst arbeitet sie im Klinikum in Österreich. Und wir möchten heute das Thema Migräne ansprechen, weil Eva da selber auch Erfahrungen mitgemacht hat und uns da ein bisschen erklären kann, was bei Migräne so abläuft. Vielleicht stellst du dich erst mal vor, wie denn deine Krankengeschichte war, die dich eben dazu gebracht hat, dass du dir über ketogene Ernährung oder vielleicht auch tierische Lebensmittel mehr Gedanken gemacht hast.
Ja, hallo zusammen. Wie gesagt, mein Name ist Eva Ornella. Ich komme aus Österreich und bin allgemein Medizinerin und unter anderem Internistin und arbeite derzeit eigentlich noch 100% im Krankenhaus. Und beschäftige mich jetzt schon seit längerem mit dem Thema Ernährung und Migräne. Auch ein Schwerpunkt von mir ist das Thema Gendermedizin, wo man immer mehr auch Richtung individualisierte Medizin geht und mehr zwischen Männern und Frauen und deren Symptome und Klinik und dann Behandlung unterscheidet. Und ja, meine persönliche Geschichte beginnt eigentlich schon ganz früh. Also ich hatte eigentlich seit meiner Kindheit Kopfschmerzen. Also typisch bei Kindern ist ja die Migräne eher in Form von Kopfschmerzen und Übelkeit auch. Also die ist ein bisschen atypisch. Vor allem beim Autofahren, das habe ich überhaupt nicht vertragen, da habe ich dann oft Kopfschmerzen bekommen und mir wurde übel. Und diese typischen Migräneattacken, die man kennt unter Migräne, hatte ich dann in der Oberstufe vom Gymnasium, so einen Tag ungefähr. Und dann hat sich das im Medizinstudium verschlechtert. Und ich glaube, wo ich dann mit dem Medizinstudium fertig war und mit dem Turnus begonnen habe, wurde ich dann das erste Mal auf einer Kopfschmerzambulanz vorstellig. Und dann bekommt man ja die Anweisung, einmal ein Migränetagebuch zu führen, um diese Kopfschmerzen eben aufzuzeichnen. Und ja, im Turnus muss man ja auch Nachtdienste machen und Schicht, also quasi Schichtarbeit. Ja. Und das wurde dann immer schlimmer. Und die Migräne hat sich dann auch länger erstreckt als wie einen Tag. Also ich hatte dann Anfälle von 2 bis 3 Tagen. Und der Turnus dauert 3 Jahre. Und ja, es wurde eigentlich immer zunehmend schlechter und ich habe auch diese Nachtdienste überhaupt nicht vertragen, also dieses in der Nacht dann munter werden, das war für mich immer ganz schlimm und dann habe ich die Ausbildung begonnen, ich habe zuerst 2 Jahre Anästhesie gemacht und dort bin ich dann auch am Notarztwagen tätig gewesen. Und ja, irgendwann wurden diese Migräneattacken so schlimm. Also ich hatte zum Schluss, irgendwann hat sich dann die chronische Migräne entwickelt und dieser Status Migränosus, der ist definiert über 72 Stunden, also über 3 Tage. Und ich hatte dann oft 6, 7 Tage Migräne und hatte 1, 2 migränefreie Tage und dann ging das Ganze wieder von vorne los. Also ich war dann irgendwann nicht mehr arbeitsfähig, musste in Karenz gehen. Und das Schlimme für mich war auch, also ich war selber Ärztin und ich hatte natürlich Bekannte und Freunde, die Ärzte waren und im Endeffekt konnte mir keiner helfen. Also das war bei zig Neurologen, ich habe glaube ich damals in dieser Zeit zwischen 10.000 und 15.000 Euro für Arztbesuche, Reisen, Nahrungsergänzungsmittel, Medikamente ausgegeben. Und ja, also da stellt sich dann natürlich auch eine gewisse Frustration ein. Und irgendwann geht das auch dann mit einer depressiven Verstimmung einher. Also es war für mich und meine Familie natürlich eine sehr schlimme Zeit.
Ja, das kann ich mir vorstellen, dass das so schwierig war. Du sagst auch viele Reisen musstest du machen wegen der Migräne, weil du dann irgendwelche Ärzte aufgesucht hast, die weiter weg waren, oder?
Beim Zahnarzt in München, das Weiteste, was ich gemacht habe, war mit dem Auto nach Rostock, bin ich gefahren, zu einem Arzt, der sich auch sehr intensiv mit dem Stoffwechsel beschäftigt, zum Bodo Kuklinski, da 13 Stunden nach Rostock bin ich gereist und zum Schluss war ich so verzweifelt, da wollte ich schon fast eine Reise nach Schweden planen, da hatte ich Kontakt mit einem Arzt. Da wollte mir dann in einer Sitzung 6 Zähne reißen. Also ich war auch bei einem Wunderheiler tatsächlich. Also ich war so bei einem richtigen Wunderheiler. Also wenn man wirklich verzweifelt ist und sehr oder schwer krank ist, also da haltet man sich ja an jedem Strohhalm fest, dass man irgendwo Hilfe bekommt. Also und nun behandle ich auch selber Migränepatienten. Ich behandle, also wenn man es jetzt so gegenüberstellt, ich bin auch in der Diabetesambulanz tätig. Und die Diabetespatienten sind ja die Patienten, die eher sehr incompliant sind und an ihren Lebensstil, die man schwer dazu motivieren kann, teilweise etwas an ihrem Leben zu ändern. Und die Migränepatienten sind die Patienten, die sich an jeden Strohhalm anklammern und sehr gewillt sind und sehr bereit sind, etwas zu ändern. Aber da ist das Problem, da kennt oder die klassische Migränetherapie, die wir jetzt haben, mit den Triptanen und den monoklonalen Antikörpern, hilft manchen Patienten für eine gewisse Zeit, aber es ist halt, da wir die Migräne immer noch nicht verstanden haben, sie ist halt nicht die Heilung. Also Migräne ist ja nicht heilbar. Und da man das bis heute nicht versteht, das ist halt sehr schwierig. Und deshalb ist für Migränepatienten, die suchen so nach einer Lösung für ihre Erkrankung. Also es sind Patienten, die man gut behandeln kann.
Das heißt also,
Ja.
Migränepatienten haben einen höheren Leidensdruck als Diabetiker.
So gesehen schon, weil die Migräne halt wehtut und der Diabetes tut ja eigentlich sehr lange nicht weh, bis man dann die Polyneuropathie bekommt und wenn man die Sehstörungen, der Bluthochdruck, die Gefäßerkrankung, das geht ja schleichend. Die Adipositas, das gibt oder halt das Übergewicht, das tut ja lange nicht weh. Aber die Migräneattacke, eine Patientin hat das, wenn man mal sagen, was ist Migräne? Also die hat einmal gesagt, Migräne ist das Ende der Vorfreude. Das finde ich als so ein treffender Satz, weil halt so wie jetzt, ich bin gesund und ich mache mit dir den Podcast, aber ich könnte auch jetzt eine akute Migräneattacke bekommen. Oder meistens ist es ja so, wenn man irgendwas vorhat, Aufregung, wenn der Stress anfängt. Bei mir war es halt sehr oft in den Nachtdiensten oder wenn man auf eine Geburtstagsparty fährt oder in den Urlaub und das kommt halt aus dem Nichts, gell? Dieser Kopfschmerz, diese Attacke, manchmal. Meistens kommt es eben aus dem Nichts und dann ist man halt nicht mehr leistungsfähig. Das ist halt das Hauptproblem. Gell? Also es ist wie Stecker raus und das ist natürlich für einen selber, für die Familie, fürs Arbeitsumfeld. Also laut der Global Burden of Disease Study von der WHO von 2019 ist die Migräne auf Platz 2 der beeinträchtigsten Erkrankungen weltweit und bei jungen Frauen sogar auf Platz 1 der beeinträchtigten Erkrankungen weltweit. Also es ist wirklich eine sehr schlimme, beeinträchtigende Erkrankung und sie ist halt leider bis heute unterdiagnostiziert und wird halt nicht als die Schwere der Erkrankung wahrgenommen, die sie eigentlich ist, weil es eigentlich bei vielen, auch bei meinen Kollegen immer nur so, ja, es sind halt Kopfschmerzen, nimmst halt eine Tablette, dann wird es schon wieder gehen. Aber dass man dann also, dass das Gehirn in einem akuten Defizit ist, das wird halt einfach, das funktioniert nicht mehr. Du kannst, also die Sinnesverarbeitung funktioniert nicht mehr und man ist einfach nicht mehr leistungsfähig in diesem Moment.
Ja. Und wie bist du dann auf eine Lösung gekommen?
Ja, also es ist ein langer Leidensweg. Und irgendwann bin ich dann auf den Zusammenhang zwischen den Darm und der Darm-Hirn-Achse und der Migräne gekommen und dass das vielleicht doch irgendwas mit dem Mikrobiom und der Ernährung zu tun hat. So typische Trigger konnte ich überhaupt nicht ausmachen und ich konnte auch sehr lange den Zusammenhang mit der Ernährung nicht feststellen. Und ich habe dann ein Buch gelesen, glaube ich, von Peter Marsch hat der geheißen, und der schreibt, die Migräne ist haltbar, das war der Titel. Also da muss man sagen, Migräne ist nicht haltbar, aber der Ansatz in diesem Buch, den er verfolgt, ist eben, dass die ketogene Diät, dass der Mensch halt der Fleischfresser war oder Fleischesser ist, gell? Und dass er hat halt den Ansatz, dass schon damals, dass die Migräne halt eine Energieunterversorgung vom Gehirn ist, dass es zu wenig Glucose hat, gell? Dass einfach mit der kohlenhydratreichen Ernährung es immer wieder zu diesen Glukosespitzen kommt, gell, dann zum Blutzuckerabfall, zur Hypoglykämie, bedingt auch dann durch die Insulinresistenz, die ja eigentlich das Übel vieler Erkrankungen ist, und dann endet das alles in der Mitochondriopathie. Und sein Ansatz war eben die Fleischdiät, gell, und ja, und dann habe ich diesen Versuch eben gemacht und habe dann einmal auf ketogen umgestellt, also jetzt kein Fleischdiät, aber auf diese klassisch ketogene Diät. Und war dann natürlich 3 Tage in der Ketokrippe. Es war brutal, also ich hatte keine Energie, ich hatte die schlimmste Migräneattacke und bin nur auf der Couch gelegen, konnte also gefühlt nicht einmal aufs Klo gehen. Und dann am dritten Tag, am Nachmittag, weiß ich noch, das war wie ein Schalter. Und auf einmal habe ich gemerkt, okay, jetzt passiert irgendwas und die Energie kommt zurück. Und ja, dann habe ich das ungefähr für ein halbes Jahr fortgeführt. Und das war dann die erste Zeit, wo es mir wirklich einmal merklich besser gegangen ist. Und ich habe dann nach einem halben Jahr, dann hatte ich Geburtstag und habe dann wieder angefangen, Ausnahmen zu machen und eine Geburtstagstorte gegessen und so. Und das hat mir überhaupt nicht gut getan. Also mit diesem Wechsel konnte ich dann überhaupt nicht umgehen. Und das wurde dann wieder ziemlich schlimm. Und dann bin ich eben auf den Zusammenhang zwischen Störfeldern und Migräne gekommen. Und ich hatte zu diesem Zeitpunkt 3 wurzelbehandelte Zähne. Die habe ich mir dann nach und nach entfernen lassen, so im Abstand von einem Jahr. Und in dieser Phase ging es mir dann nach der Entfernung vom ersten wurzelbehandelten Zahn wieder sehr viel besser. Da habe ich dann keine reine ketogene Diät gemacht, sondern habe einmal Gluten alles weggelassen, Kuhmilcheiweiß weggelassen und geachtet auf histaminarme Ernährung. Da habe ich den Zusammenhang zwischen Histamin, dass das ja quasi die Histaminintoleranz ja ein Symptom ist, wenn der Stoffwechsel nicht funktioniert, noch nicht so verstanden, sondern das war vor circa 10 Jahren, also diese Zeit der chronischen Migräne war von mir von 2013 bis 2017, also circa 5 Jahre war das. Und ja, nachdem ich dann eben diese Zähne sanieren habe lassen, ging es mir wieder zunehmend besser. Aber ich habe halt gemerkt, am besten ging es mir, also ich habe dann auch angefangen, quasi den Darm zu sanieren. Die Darmsanierung, die klassische, gibt es ja nicht. Aber einfach, dass man schaut, dass dieses Leaky Gut halt besser wird. Und habe dann dazwischen immer wieder angefangen, ketogene Phasen zu machen und eben die Stoffwechselflexibilität aufrechtzuerhalten. Und ich merke halt auch heute noch, in den Phasen, wo man ketogen ist, geht es einem eigentlich am besten. Also mir als Migräne-Patientin geht es am besten. Aber natürlich sind wir alle nur Menschen und die Lebensumstände erlauben einen halt nicht immer, oder mir haben sie ja zeitlang das auch mit Vollzeitjob im Krankenhaus und jetzt wieder Diensten, ist es halt schwierig. Deshalb, also ich schaffe es nicht durchgehend ketogen zu sein. Ich weiß auch nicht, ob das für mich der richtige Weg ist, aber ja, was ich sagen wollte, ist einfach, dass man halt auch immer die Ernährung an die Lebensumstände anpassen muss. Weil wenn man sich zu viel Stress macht, dann geht es halt wieder nach hinten los.
Ja. Also wir sehen jetzt schon, 2 Probleme hat es da gegeben. Das eine war die Insulinresistenz des Gehirns, ne? Und das ist eben etwas, was eben in der Pubertät auch häufig als erstes auftritt, weil der Körper da auch allgemein insulinresistenter wird. Und das zweite ist eben, dass zusätzliche Entzündungen, die man irgendwo im Körper hat, eben zusätzlich belasten, ne?
Genau.
Ja,
Also
ja.
diese Zahnherde, das ist ja auch heute noch mit den Wurzelbehandlungen. Also das ist ja die einzige Medizin, die wir machen, wo wir ja quasi totes Gewebe dann im Körper haben, gell? Und also bei jeder, wo man Gelenksersatz macht oder so, nimmt man das tote Gewebe ja zuerst raus. Und bei der Wurzelbehandlung ist das halt nicht der Fall. Man, die kann gut gemacht sein und die kann auch keine Probleme machen, aber wenn man halt gerade auch einen empfindlichen Stoffwechsel hat, kann das sehr wohl zu Problemen führen und das Verständnis dafür ist halt in der Schulmedizin immer noch sehr gering. Also es gibt jetzt Gott sei Dank schon viele Zahnärzte, ganzheitliche Zahnmediziner, ganz toll auch, die sich auf den sozialen Medien engagieren, die auch diesen Ansatz verfolgen. Aber vor 10 Jahren war das halt auch relativ schwierig, hier einen Zahnarzt zu finden. Also ich weiß, ich bin dann zu meinem Zahnarzt gefahren und habe gesagt, ich möchte, dass er mir diesen Zahn zieht. Und er hat zuerst gesagt, ja, warum soll ich das machen? Also der Zahn ist ja in Ordnung. Ich habe gesagt, ja, nein, ich möchte, dass du den bitte rausziehst. Ja.
Also, und handelt sich ja bei dieser Migräne auch, wie du erzählt hast, um ein Energiedefizit im Gehirn. Also das Gehirn ist einfach, wenn die Zellen im Gehirn einfach insulinresistent sind, dann können sie die Glukose nicht aufnehmen, die ihnen zur Verfügung gestellt wird. Und da ist eben dann, sind dann Ketonkörper wohl eine gute Alternative, weil die Neuronen eben auch von Ketonkörpern als Energieträger leben können. Und dadurch stellt sich dann natürlich dann diese Besserung ein, sobald man eben dann nach ein paar Tagen, nach 3 Tagen, also du hast wahrscheinlich zuerst diese schweren Kopfschmerzen gehabt, weil du in den Unterzucker gekommen bist, ne, eine
Ja.
Hypoglykämie. Und sobald dann die Leber anfängt, diese Ketonkörper wirklich zu produzieren, da beginnt dann alles aufzuhellen im Gehirn.
Genau, also vor allem eben dieser Brain Fog geht halt dann weg, gell, den man hat. Oder also zum Beispiel bei mir war das ja auch so, also dass ich das nochmal sagen kann, also Migräne ist eigentlich eine neurologische Erkrankung, gell, die wird ja auch von dem Neurologen behandelt, aber eben die jüngste Forschung, Gott sei Dank, geht halt immer mehr dahin, dass Migräne vielleicht eine Stoffwechselerkrankung des Gehirns ist, gell, also dass es eine Stoffwechselerkrankung ist, die sich neurologisch äußert. So definiere ich die Migräne. Und bei mir war es auch ganz lange so, also eigentlich seit ich denken kann, dass ich in der Früh nicht ausgeschlafen war. Also der Wecker hat geläutet und für mich war das wirklich furchtbar. Also das weiß ich, das hat schon in der Schule angefangen und auch dann das ganze Studium und eben die erste Arbeitszeit, dass ich dachte mir jeden Tag in der Früh, wenn der Wecker läutet, mein erster Gedanke war, heute bleibe ich zu Hause, ich kann nicht aufstehen. Das war eigentlich mein halbes Leben so und das ging dann mit der Umstellung auf ketonen Stoffwechsel, das war weg. Du wachst in der Früh auf und du fühlst dich fit und wachst am besten Fall noch vor dem Wecker auf. Also, und um auf deine Frage zurückzukommen, eben genau, also der Körper beginnt dann irgendwann, wenn er merkt, er hat keine Glucose mehr, irgendwann in den ketogenen Stoffwechsel zu wechseln. Der Körper kann aus Fett dann Ketonkörper herstellen, endogen eben, und auch aus der Nahrung, aber vor allem halt das Tolle daran ist, dass es eben nahrungsunabhängig ist, und dann hat er die ganze Zeit Energie. Und das Gehirn ist halt das Organ, was halt die Ketonkörper am besten verstoffwechseln kann. Also es macht schon Sinn, dass man zumindest zeitweise immer im ketogenen Stoffwechsel ist, weil ich glaube, dass das ist, wofür wir gemacht sind. Also wir haben ja auch, wenn man schaut, die Evolution des Menschen, es war ja das Nahrungsangebot noch nie so groß wie heute, dass man halt in vielen Teilen der Welt immer was zu essen hat, sondern wir waren ja Jäger und Sammler und hatten immer wieder Phasen, wo wir halt lange fasten mussten.
Ja. Oder eben auch, wenn man auch nicht ganz so weit zurückschaut, die Menschen haben immer sehr, sehr viel Tierherden gehabt und hatten eben auch einfach viele tierische Nahrungsmittel als Grundlage. Und das Getreide war natürlich nicht so, wie es heute ist, und das Obst war nicht so, wie es heute ist, und Gemüse gab es praktisch gar nichts. Also da irren wir, glaube ich, sehr, wenn wir immer meinen, dass tierische Produkte nicht so vertreten waren früher in der Ernährung. Waren es jetzt alleine die sozialen Umstände, die dich dann dazu geführt haben, dass du nicht die Dauerketose machst, oder gab es da jetzt auch andere Gründe?
Nein, eigentlich eher die sozialen Umstände. Eben aufgrund von eben vorwiegend halt Arbeit und halt eigentlich ja, im Großen und Ganzen halt der Stress, der rundherum ist. Und halt, also am schwierigsten finde ich es halt auch, wenn man halt irgendwo feiern sein oder wenn man eingeladen ist oder wenn man halt irgendwo im Urlaub ist. Und dann ist schon immer dieses, ja, man gönnt sich jetzt was. Und was ich bei mir auch beobachte, ist auch nicht alleine, dass ich jetzt spezielle Triggerfaktoren habe, sondern es ist halt immer diese Kombination. Also wenn man jetzt zum Beispiel, man ist irgendwo eingeladen oder und dann trinkt man Alkohol dazu und zum Schluss trinkst noch einen Espresso drauf mit Zucker. Also das ist halt dann irgendwann kommt dann der Kopfschmerz. Also das ist halt sehr häufig so, wenn du halt irgendwo eingeladen bist oder wenn Ostern ist oder wenn Weihnachten ist oder Geburtstagsfeiern. Man muss halt auch immer einen Mittelweg finden zwischen Lebensfreude und wie man halt da sozial interagiert und was halt für einen selber machbar ist, sage ich mal.
Ja, ich
Ja.
kann es schon auch nachvollziehen. Aber genau,
Ich
was.
glaube auch schon, also ich glaube auch, also dass es auch, dass ich da jetzt nicht immer auch früher so konsequent war, weil einfach das Verständnis für die Migräne einfach nicht da war. Also diese Forschung, dass das ja durch ein Stoffwechselproblem des Gehirns ist, das ist ja wirklich relativ neu. Und ich kann mich erinnern, 2015, als ich dann dieses Buch gelesen habe, habe ich dann auch auf einer Klinik in Deutschland angerufen, die sich mit Mitochondrienerkrankungen und Mitochondriopathie beschäftigen und habe dort mit einem Arzt gesprochen und meinte, na, ob ich nicht eine erworbene Mitochondriopathie haben könnte, weil darüber le lernte man im Studium eigentlich nichts, gell? Und habe ihm meine Problematik geschildert und dann sagt er, nee, also das ist ja völlig aus der Luft gegriffen und da bin ich an der falschen Stelle. Und ja, für mich war das lange auch, dass dadurch, dass ich Schulmedizinerin bin und ich eigentlich so alleine da stand, war ich dann nicht gänzlich davon überzeugt, ob das dann der richtige Weg ist, sagen wir mal so. Also es war ein langer Irrweg.
Also diese Klinik in Ungarn, die Paliomediziner, die sagen ja, man sollte eben dauerhaft in Ketose sein und immer so bei 2,0. Das fällt natürlich manchen Sportlern schwer, das dauerhaft durchzuhalten. Ja, naja. Aber worauf ich auch noch, was ich auch noch fragen wollte, diese Mitochondriopathie, die betrifft ja nicht unbedingt nur die Mitochondrien im Gehirn. Ist ja auch oft im ganzen Körper, dass die Mitochondrien einfach geschwächt sind. Oder ich weiß nicht, sind die nur geschwächt oder ist dann in den Zellen, ist dann eine gewisse Anzahl an Mitochondrien tot oder funktionsunfähig? Weißt du da irgendwas drüber? Oder auch, ich habe auch von dieser Dr. Catherine Shanahan gelesen, dass also auch die mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also diese Linolsäure, die es irgendwie blockiert, oder kommt sowas, kann sowas auch, ja, jetzt habe ich so ein paar Fragen dazu noch, aber wenn es jetzt nicht da tiefer einsteigen kannst, ist es auch egal. Auf alle Fälle habe ich jetzt auch gehört, bei Borreliose-Patienten, die sich ja auch so sehr geschwächt fühlen, ob das dann auch teilweise von diesen Antibiotika kommt, die die einnehmen, dass die Antibiotika diese Mitochondrien abtöten. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen.
Ja, also von den Mitochondrien, die haben wir ja in jeder Zelle, gell, sind ja die Kraftwerke der Zelle, aber ganz besonders viele haben wir im Gehirn und vor allem in den Muskeln, gell. Und die Mitochondrien haben so, die können sich selber abtöten, also diese Apoptose. Und ganz lange, wenn halt der Stoffwechsel nicht mehr funktioniert, dann haben wir eben die kaputten Mitochondrien, die nicht mehr richtig funktionieren und uns dann Probleme machen. Und wenn wir jetzt dann Sachen machen, die die Mitochondrien aufbauen, was man gut machen kann und auch relativ schnell, dann sterben die kaputten Mitochondrien zuerst einmal ab. Das heißt, wenn man in die Ketose kommt oder wenn man zum Beispiel ganz doll und gezielt aufbauen, kann man Mitochondrien mit einem HIIT-Training, also zum Beispiel in einem High-Intensity-Intervall-Training, wo man eben kurzzeitig Belastung macht für 5 bis 20 Sekunden und dann 3 Minuten Pause macht, dass man mit in den Laktatstoffwechsel kommt und dann ungefähr 4 bis 5 Zyklen macht. Also das ist eigentlich ein Training, was jeder machen kann, was innerhalb von 15 Minuten erledigt ist. Genau, und das Problem ist aber, dass eben dann die kaputten, wenn man einen kaputten Mitochondrien hat, dass die dann am Anfang absterben und Entzündungsstoffe wie Interleukine und Tumoren ein großer Faktor freisetzen und dass es dann am Anfang zu einer Verschlechterung kommt. Also ich habe auch viele Migränepatientinnen, denen ich das sage. Also ich habe das bei mir selbst auch beobachtet, ich hatte immer so extrem einen Muskelkater, wenn ich Sport gemacht habe. Und ich habe nicht verstanden, woher das eben kommt. Und das Problem ist, dass halt viele dann auch wieder aufhören, weil sie denken, ja, das schadet ihnen. Und das ist eigentlich das Gegensätzliche. Aber es dauert ungefähr so 2 bis 3 Wochen, bis halt diese Mitochondrien dann ausgetauscht werden und dass sich dann die Mitochondrien erneuern und dann funktionstüchtige Mitochondrien sich in unseren Muskelzellen bilden, die dann wieder ausreichend ATP produzieren. Und dann geht diese Symptomatik weg. Also dann wird auch diese Symptomatik, dass man sich danach erschöpft fühlt, dass man danach Muskelkater hat, wird viel weniger. Und das ist das Gleiche mit der ketogenen Diät. Also am Anfang ist es dann schlimmer oder schwieriger eben. Und auch diese Gereiztheit, was viele Patienten haben, wenn sie im ketogenen Stoffwechsel sind, das wird auch mit der Zeit dann besser. Und am besten ist es halt schon, wenn man halt die ketogene Diät oder also den ketogenen Stoffwechsel mit diesem High-Intensity-Intervalltraining verbindet. Also das war für mich noch einmal ein richtiger Game-Changer, muss ich sagen. Ich mache das mit Kettlebell-Training und ich mache das in der Früh vor der Arbeit. Das dauert 15 Minuten und dann ist das fertig. Also das ist jetzt nicht so ein Workout, wo man sich komplett erschöpft fühlt, sondern eigentlich soll man sich dann auch fit fühlen. Und die erste Zeit, also bei mir sind es nicht 3 Wochen, ich hatte jetzt im Oktober habe ich mit dem angefangen und da hatte ich im Herbst eigentlich überhaupt keine Migräneattacken. Ich habe aber dann leider vom Kettlebell-Training einen Sehnenriss bekommen am Ellbogen und musste dann Pause machen. Und das habe ich dann über die Weihnachtsfeiertage bis vor einen Monat extrem gemerkt, also, und habe jetzt wieder angefangen und dann war es ungefähr 10 bis 15 Tage, wo ich gemerkt habe, es läuft nicht so rund und jetzt geht es wieder wunderbar. Also das Gute an den Mitochondrien ist, dass man die eigentlich schon auch relativ rasch aktivieren kann und ja, austauschen kann.
Okay, ja, sehr interessant, ja. Mit dem HIIT-Training, das werden sicherlich einige, und auch mit dem Muskelkater, dass das am Anfang auch kommt, also das wusste ich jetzt auch noch nicht.
Also am Anfang wird es schlimmer, bevor es besser wird, und das ist halt immer was, worüber man die Patienten aufklären muss, und manchmal sage ich auch, sie sollen von Anfang an mit 5 Liegestütze am Tag, sie sollen 5 Liegestütze machen, gar nicht so viel, dass sie Muskelkater kriegen, und sollen das mal für 2 bis 3 Tage machen, weil ich eben auch Migränepatienten habe, denen so ging wie mir, die einfach jeden Tag Migräne haben, und da muss man einfach so einen Weg finden, nicht zu viel Stress, nicht zu viel oxidativen Stress, nitrosativen Stress zu erzeugen, weil wenn die sagen, ja, ich mache jetzt Training und trainieren dann eine halbe Stunde, Stunde total Vollgas, dann geht es denen natürlich schlecht. Also da muss man wirklich ganz, ganz langsam anfangen.
Ja, okay.
Sehr interessant. Weil das Rad kaputt ist, ja.
Und wie sieht es dann aus, welche in diesem ketogenen Zustand, welche zum Beispiel auch Fettsäuren, also es ist ja nicht so, dass jede Zelle dann von Ketonen als Energieträgern lebt, sondern die nutzen ja auch Fettsäuren als Energieträger, ne? Und weißt du, welche Fettsäuren da am besten gebraucht werden oder am einfachsten?
Welche jetzt am schnellsten verwertet werden können?
Ja, zum Beispiel.
Nicht, ne? Weißt du da was?
Ach so. Ja, ich kenne halt nur diese Milkshake-Studie, die hatte der Dr. Gerrit Käferstein auch schon erwähnt, ja, dass eben die Stearinsäure wohl da so ein bisschen zu einer Verbesserung der Mitochondrienaktivität geführt hat wohl. Das hat man wohl getestet. Und das ist ja eine gesättigte Fettsäure, die ja auch unser Körper selbst herstellen kann. Und ja, eben, wie man ja früher immer dachte, diese mehrfach ungesättigten Fettsäuren, hieß es immer, die treiben den Stoffwechsel an, weil die so reaktionsfreudig sind. Aber das ist wohl Das Gegenteil ist wohl vermutlich der
Ja,
Fall.
wenn das die ungesättigten Fettsäuren jetzt nicht der Feinbringer sind, das ist ja Gott sei Dank jetzt auch immer mehr, kommt das in unsere Köpfe, ja. Aber
Ja.
jetzt genau dazu weiß ich jetzt nicht mehr.
Ja. Ja, genau. Ich habe jetzt zum Beispiel auch mitbekommen bei einer, es gibt ja jetzt diesen Continuous Ketonmeter, ne? So ein, wie man diesen Continuous Glucose Monitor hat, den man am Oberarm hat, kann man dasselbe auch
Ja.
für Ketonkörper haben.
Ja,
Und
das.
ja,
Ja,
und
da
da
wollte
habe
ich
ich jetzt eben von einer Followerin eine Abbildung, also sie hat mir einen Screenshot geschickt von ihrem Verlauf und hat also wirklich gezeigt, dass sie, als sie nur Butter mit Wasser getrunken hat, vermischt, also wahrscheinlich heißes Wasser mit Butter oder so, dass dadurch die Ketonkörper wirklich von 1,8 sind die runter auf 0,6 unmittelbar danach. Und erst anschließend sind sie dann zwar wieder gestiegen und zwar nochmal auf einen höheren Wert, aber was interessant war, also selbst sowas alleine eine Mahlzeit auch zwischendrin dann einzunehmen, auch wenn es eine Fettmahlzeit ist, beeinflusst dann wohl auch immer diese Ketonkörper. Das dann, also das heißt, es müsste ja eigentlich so sein, doch, dass dann Insulin ausgeschüttet wird, auch wenn man eben nur Wasser mit Butter in einem Shake trinkt, dass da schon relativ viel Insulin ausgeschüttet wird und diese Ketonproduktion dann extrem runtergeht.
Das ist interessant, ja. Also ich habe auch beobachtet, dass ich hatte auch so einen kontinuierlichen
Ja.
Glukosemesser, habe ich mal ausprobiert. Finde es auch immer wichtig, weil ich ja eben gerade auch die Diabetespatienten behandle, dass man auch selber irgendwie mit den Tools umgehen kann. Und da hatte ich eben diesen Sensor am Oberarm und da hatte ich beobachtet, dass ich, also wenn ich jetzt noch Migräne habe, dann habe ich oft diese Migräne in der Früh, wenn ich aufwache. Also vorwiegend diese menstruelle Migräne einmal im Monat. Und eben, wo ich diesen Sensor hatte, hatte ich beobachtet, dass ich eben eine Hypoglykämie hatte, einen Unterzucker von 0 Uhr bis halb 3 Uhr in der Früh, wo ich durchgehend bei einem Zucker war von um die 60 Milligramm pro Deziliter. Und es ist ja auch spannend, das zu sehen. Also da bin ich dann in der Früh aufgewacht und hatte eine ziemlich schlimme Migräneattacke, die über 2 Tage ging, dass ja lange dieses, ja, ein Gesunder quasi kann ja keinen Unterzucker haben. Also das ist ja immer noch so in der Schulmedizin. Also wenn du Diabetespatient bist, kannst du einen Unterzucker haben, aber als Gesunder hat man ja keinen Unterzucker, weil da reagiert ja der Körper gegen. Und es gibt halt trotzdem, wenn du 10 Menschen hast, dann sagen da 5, ja, sie haben immer Unterzuckerproblematik, also mit Schwindel, Übelkeit, Schwitzen, Fahrigkeit. Und ich glaube einfach, dass eben diese Insulinresistenz ein grundlegendes Problem ist von vielen Erkrankungen, die wir heute haben. Und also Unterzucker kann auch ein Gesunder haben. Und gerade ein Migränepatient, wenn man das beobachtet, also das war für mich auch so, weil ich, bevor ich eben in diesen ketogenen Stoffwechsel gewechselt bin, auch das hatte. Ich hatte um 11 Uhr, konnte man die Uhr stellen, ja, da musste ich was essen, weil ich habe sonst nicht mehr ausgehalten. Also ich konnte nicht fasten. Das war für mich unvorstellbar. Und jetzt kann ich fasten und ja, und mein Körper, also dieser Switch von dem Kohlenhydratstoffwechsel in den ketogenen Stoffwechsel, der funktioniert eigentlich relativ problemlos bei mir.
Ja, also das ist eben das, was man dann üben kann, dass dann dieser metabolische Switch relativ einfach geht.
Flexibilität und ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist. Und ja, es ist ja total spannend mit der Ernährung. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so einen Wunsch oder eine Frage frei hätte, mich würde es ja total interessieren, was war jetzt wirklich die Ernährung des Menschen oder des Urzeitmenschen? Wie haben wir uns ernährt? Weil es gibt ja trotzdem verschiedene Theorien. Also, dass man mal Fleischfresser waren, das ist ja unumstritten, aber trotzdem, weiß nicht, ob du auch davon gehört hast, gibt es ja die Theorie, dass bevor wir Fleischfresser waren, waren wir Frutarier, weil wir noch nicht jagen konnten und dann hätten wir uns halt hauptsächlich von Früchten ernährt. Weiß nicht, ob das stimmt, gell? Also es ist halt, es bleibt halt nach wie vor spannend. Und auch wenn man jetzt die Nahrungsmittel anschaut, zum Beispiel im Obst sind ja relativ wenig Lektine drinnen. Also wenn man das Gemüse und das Getreide hat, wenn man sich damit beschäftigt, mit den Lektinen, macht das ja total Sinn, warum wir das nicht essen sollen, weil ja eben quasi die Schale vom Getreide oder vom Gemüse ja Stoffe drinnen hat, die Pflanze davor schützen, dass sie gefressen wird. Und dass das dann in unserem Darm vielleicht nicht das Beste ist und dass dann das Leaky Gut entsteht, was ja auch nach wie vor in der Schulmedizin ja nicht, noch nicht wirklich angekommen ist, und dass das dann die Ursache für viele Autoimmunerkrankungen ist. Wenn man sich mit dem beschäftigt, macht der total Sinn. Und eben bei den Früchten ist es ja eher weniger. Also die Frage ist, ob wir nicht reife Früchte, so wie Beeren oder Äpfel, wenn die dann an den Bäumen wachsen, ob wir das vertragen, ist spannend, gell?
Ja.
Und auch das zum Beispiel mit der Cashewnuss. Also die Cashewnuss ist jetzt gerade bei den Veganern ja total verbreitet, gell? Aber wenn man sich ja mal anschaut, wie die geerntet wird, also da in Peru, und dass die Frauen das nur mit dicken Wollhandschuhen ernten können, weil die eben so viel Lektine hat, dass die sonst Entzündungen kriegt und offene Finger, dann ist die Frage, ob das für uns einen menschlichen Darm gut ist, gell? Und ja, also aber trotzdem, worauf ich hinaus will, ist einfach, dass das Wissen um die Ernährung und um die Lektine und warum uns das eigentlich schädigt oder nicht gut ist für uns, einfach in den Massen nicht wirklich vorhanden ist, gell? Und dass diese Ernährungspyramide, wie sie vor in den 70er Jahren erfunden wurde, mit wir sollen halt viel Kohlenhydrate essen und fünfmal am Tag, von wem wurde das ins Leben gerufen? Eigentlich von der Lebensmittelindustrie, gell? Und dass einfach die Lebensmittel, die wir heute haben, zum Beispiel, wenn wir Brot backen, muss es in 3 Stunden fertig sein. Und wenn wir Hülsenfrüchte essen, dann, also früher wurden einfach die Nahrungsmittel auch anders zubereitet. Also die wurden halt gegart und nochmal aufgekocht. Und der Quinoa wurde nicht in Südamerika in einer halben Stunde war der fertig, sondern der wurde, wenn man sich das mal durchliest, der wurde aufgekocht und dann wurde abgekühlt. Und bis man den dann genießen konnte, war es 2 Tage später. Also man hat halt immer schon versucht, diese Lektine und diese Antinährstoffe in den Lebensmitteln zu reduzieren. Und vielleicht war das auch der Grund, dass man es besser vertragen hat. Und heutzutage muss alles in einer halben Stunde fertig sein. Und wenn wir in den Supermarkt gehen und was kaufen und dann die Zutatenliste hinten anschauen, sind da 30 Stoffe drin und 3, die wir vielleicht verstehen, 30 Inhaltsstoffe, und die anderen 27 sind Namen, die wir sogar schwer aussprechen können und nur aus Nummern bestehen. Und dass das halt nicht gut ist für unseren Körper.
Ja. Ich könnte mir aber eben auch vorstellen, ein Problem ist halt, also ich denke auch, dass diese eben gut verarbeitete pflanzliche Lebensmittel nicht so schädlich sind. Nüsse, denke ich, in den Mengen, die wir sie heute essen, so eine Tüte Nüsse, hätte man früher ja niemals irgendwo auftreiben können, wenn die sind ja häufig dann verschimmelt oder
Genau.
haben auch nicht den richtigen, eben dann den richtigen Reifegrad. Und beim Obst ist natürlich auch so, dass es größer gezüchtet wurde, ne? Und dass wir natürlich heute diese nicht alkoholische Fettleber sehen, dadurch, dass die Leute so viel Fructose zu sich nehmen. Und es soll wohl irgendeinen Urmensch gegeben haben, der wohl vegan war und der ist aber dann auch ausgestorben. Das habe ich mal auf einem Podcast oder einem Vortrag auf, ich glaube, Low Carb Down Under oder so gehört. Und ja, die Theorie natürlich, wenn man an den paradiesischen Garten denkt, Garten Eden, da sagt man also dann, die Menschen waren damals vegan, aber das ist halt etwas, was in diesem Sinne mit uns heute nichts mehr zu tun hat, weil wir eben in der Realität leben und nicht in einem Paradies. Und ich weiß nicht, ob man das auf unsere Gesundheit dann zurückführen kann. Ja, also und ja, das andere, was ich denke, ist, wenn man halt einmal insulinresistent geworden ist, dann ist, glaube ich, kein Weg zurück mehr. Also ich erlebe das immer wieder, dass Leute eine Zeit lang dann Low Carb machen oder Keto machen, weil sie denken, danach wollen sie wieder normal essen. Aber das gibt's nicht, danach ein Normal. Also Der Körper fällt dann immer wieder zurück in diesen Zustand. Vielleicht kann man die Insulinsensitivität ein bisschen verbessern, aber ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht ist auch die Hyperinsulinämie dann eben nichts, was verschwunden ist. Also, dass man, auch wenn die Insulinsensitivität der Zellen sich verbessert hat, so hat man dennoch immer einen größeren Insulinausschüttung, wenn man irgendetwas Kohlenhydratreiches isst, als jemand anderes. Und dann werden die Zellen auch sehr schnell wieder insulinresistent. Weißt du da irgendwas bezüglich dieser Hyperinsulinämie auch?
Ja, also prinzipiell ist halt so, was wollte ich jetzt sagen, dass halt natürlich, also wenn man einmal krank ist, viele Erkrankungen, also die Neigung dafür bleibt ja irgendwo bestehen, gell? Und man beobachtet ja auch, also wenn man quasi dann einmal im ketogenen Stoffwechsel ist und es einem besser geht und man dann wieder anfängt, gewisse Nahrungsmittel einzuführen, dass man dann erst sieht, na, welche Nahrungsmittel vertragt man denn überhaupt nicht. Also früher, also dass man es einfach dann besser auseinanderklauben kann. So also wie ich habe überhaupt keine Nahrungsmitteltrigger irgendwie ausmachen können. Und jetzt, wenn man vom ketogenen Stoffwechsel ist und dann jetzt dann wieder irgendwie das schleichen lässt oder so, eine Zeit lang kann der Körper das kompensieren und irgendwann kippt es aber dann wieder. Also ich kenne auch niemanden, der so wie du sagst, der dann das eine Zeit lang macht und dann wieder komplett in die alten Ernährungsmuster zurückfällt und dem es dann gut geht. Also diese Neigung für die Hyperinsulinämie oder diese Insulinresistenz, glaube ich, bleibt bestehen. Und ich glaube, dass da viele genetische Gründe noch hat, die man vielleicht in Zukunft auch mit der Gendiagnostik vielleicht besser ausmachen kann und wo es auch Richtung individualisierte Medizin geht, dass man da vielleicht besser nachschauen kann, was da die Gründe sind dafür.
Ja. Und eine Sache wollte ich noch ergänzen, was wir beobachtet haben. Also unter uns Karnivoren sind ja einige, die auch mal so ein CGM ausprobieren und auch mich ein inklusive. Also wir stellen oft fest, dass wir nachts einen Blutzuckerspiegel haben, der niedriger ist als 50, also praktisch nicht mehr messbar. Und wir haben aber da nicht das Gefühl, dass es uns irgendwie belastet. Ich hatte auch mal einen. Der ist intensiv Fahrrad gefahren. Ich glaube, das war ein Typ-1-Diabetiker, der auch berichtet hat, dass er einen ganz starken Unterzucker eigentlich war, aber diesen Unterzucker nicht so spürt. Also in der Ketose ist es eben wohl so, dass die Zuckerwerte wesentlich geringer sein können und man trotzdem noch leistungsfähig ist, weil die Zellen eben dann auch von den Fettsäuren auch leben können. Aber wie es jetzt bei einem Migränepatienten ist, das weiß ich natürlich jetzt nicht, ob der auch dann so tief sinken kann und das eben dann, bei dir war das anscheinend dann doch mit Folgen verbunden, ne? So tief.
Ja, auf alle Fälle, aber eben wo ich diese Attacke hatte, war ich auch nicht im ketogenen Stoffwechsel. Also das war eben eine Phase, wo ich eben quasi normal gegessen habe und dann kommt es bei mir sehr wohl eben zu dieser Hyperinsulinämie und zu diesen Blutzuckerspitzen und eben dann zum Blutzuckerabfall. Und so wie du richtig sagst, wenn man dann in der Ketose ist, dann kann man das eben kompensieren. Also dann hat man den Blutzuckerwert von, wie du sagst, 50, gell? Aber das Gehirn hatte kontinuierlich Energie durch die Ketonkörper. Also dann ist es quasi egal, ob du jetzt einen Blutzuckerspiegel hast von 50 oder vielleicht sogar drunter, weil ja das Gehirn mit Ketonkörpern versorgt ist. Und auch die neuen Ansätze von der Migränetherapie, es gibt ja eine Uniklinik oder eine Klinik in Deutschland, die sich damit beschäftigt und auch eine Forscherin aus der Schweiz, die Elena Groß heißt sie, glaube ich, und die machen ja eben neue Therapieansätze quasi mit exogenen Ketonkörpern. Gibt es jetzt Studien, wo sie schauen, wie eben die Migränepatienten, wenn sie jetzt nicht im endogenen, ketogenen Stoffwechsel sind, sondern wenn sie eben Ketonkörper extern zuführen, wie das dann auf die Energieversorgung vom Gehirn hinausläuft. Wobei ich mir vorstellen kann, dass es natürlich immer besser ist, wenn man halt endogen im ketogenen Stoffwechsel ist.
Ja, also ich habe es auch gelesen in dem Buch Brain Energy von Chris Palmer und Change Your Diet, Change Your Mind von der Georgia Eat, ich weiß jetzt nicht in welchem der beiden, aber da stand es auch drin, dass exogene Ketone schon auch immer zu einer Verbesserung der Symptome führen. Ich weiß jetzt nicht, ob das auf Migräne bezogen war oder auf Alzheimer, Demenz, da ging es um alle möglichen neurologischen Erkrankungen.
Neurodegenerativen Erkrankungen. Also man versucht ja auch, die Demenz hat man zeitlang versucht, und Alzheimer mit ketogener Diät zu behandeln oder die Epilepsie. Also vielleicht kommt man darauf, dass das alles vielleicht irgendwie alles mit dem Stoffwechsel zu tun hat. Alzheimer wird ja auch oft bezeichnet als Typ 3 Diabetes mellitus. Also da braucht man sicher noch sehr viel Forschung, dass man da weiß, was so wirklich die Ursachen sind. Und was auch ganz interessant ist, was jetzt, wo es gute Erfolge gibt, was ich auch selber bestätigen kann, ist ja zum Beispiel mit Kreatin. Also Kreatin verbessert ja die, also es nehmen ja vor allem die Sportler, gell, zur verbesserten Energieversorgung in der Zelle, dass ja die Mitochondrien das ATP schneller erneuern können. Und das ist aber nicht nur in unseren Muskeln wichtig, sondern auch in unserem Gehirn. Also manchmal reicht es bei manchen Migränepatienten, wenn man denen einfach 3 Gramm Kreatin am Tag gibt. Also und die haben dadurch schon deutlich weniger Migräne. Eine Patientin, die hat sich ein Jahr damit behandelt und dann war das aber weg. Also die hat einfach ein bisschen Energieversorgungsprobleme gehabt. Und es gibt auch Studien für Vitamin D, weil das ist ja vor allem in tierischen Nahrungsmitteln drinnen oder halt wir produzieren es selber durch die Sonne, dass eben das Vitamin D, wenn der Spiegel ausreichend hoch ist, dass dann einfach die Schmerzempfindung zumindest runtergeht, ja, dass die Migräneattacken dann einfach nicht mehr als so schmerzhaft empfunden werden. Also,
Ja, interessant. Und in den Büchern, die ich jetzt da gerade gelesen habe, in den beiden, stand auch drin, dass der Vitamin-D-Spiegel eben auch niedrig ist, wenn man metabolisch krank ist. Und sobald man eben dann in die Ketose kommt, dann steigt der eventuell auch wieder.
genau,
Ja.
das habe ich auch schon mal gelesen.
Ja.
Ja.
Interessant. Und wir haben jetzt vorhin über das, du hast es mit dem Zyklus erwähnt. Ich kenne ja viele Leute, meine Schwester zum Beispiel auch, die das zyklusabhängig hat, diese Migräne. Wie kann man das denn erklären bei einer Frau?
Ja, also zyklusabhängige oder menstruelle Migräne. Ist eine eigene Form der Migräne. Also die Migräne hat ja leider viele Gesichter und je nachdem, wo halt die Migräneattacke auch im Gehirn startet, ist sie unterschiedlich. Auch, also jede Migräneattacke ist anders. Und manchmal kündigt sich die Migräneattacke eben schon früher an. So, man wacht auf und merkt, irgendwas ist nicht in Ordnung und manchmal kommt es eben ganz plötzlich. Und genauso ist es halt mit den Auslösern. Also, ob das jetzt ein Stoffwechselproblem ist oder ob es jetzt vom Zyklus abhängig ist. Es ist halt so, dass in der ersten Phase vom Zyklus das Östrogen hoch ist und dann kommt es zum Eisprung und dann kommt es in weiterer Folge zum Östrogenabfall und das Progesteron steigt an. Und eben diese Hormonschwankungen können halt leider auch wieder Auswirkungen haben auf unseren Energiestoffwechsel und dann wieder eine Migräneattacke verursachen. Und es ist halt oft nicht so, dass man muss auch immer das Östrogen und das Progesteron im Verhältnis setzen. Also ob man jetzt dann eine Östrogendominanz hat, das hängt ja, also man muss halt das Progesteron mitmessen und es hängt auch sehr viel ab. Also es gibt ja auch das steroidbindende Hormon, was die Sexualhormone bindet und dass die quasi dann an den Rezeptor oder an das Globulin gebunden sind und nicht frei im Blut verfügbar sind. Und das wird wieder beeinflusst von verschiedenen Umweltgiften. Also die menstruelle Migräne ist auch sehr komplex und bis jetzt noch sehr unverstanden. Und da muss man mal Zyklusmessungen machen, am 3. beziehungsweise am 6. Tag vom Zyklus, dann am besten zur Phase vom Eisprung und dann noch einmal in der zweiten Phase vom Zyklus, also wenn man halt in der Lutealphase ist, um zu sehen, wie die Hormone miteinander interagieren und auch immer mitmessen, das ist SHBG, und dann schauen, wo man da ansetzen kann. Und manche Frauen profitieren dann auch davon, wenn sie halt eine das Progesteron in dieser Phase erhöhen. Wobei, also das kann man eben mit diesen Cremes machen, also den bioidenten Hormonen. Wobei ich muss sagen, also das ist sehr schwierig. Also ich selber bin ja keine Gynäkologin, gell? Und die Hormontherapie, auch wenn man hier heutzutage mit Endokrinologen redet, ja, also Hormone sind in der Medizin leider immer noch ein bisschen so das Stiefkind, muss ich sagen. Da ist es wichtig, dass man halt, also mit Hormonen zu experimentieren, würde ich jetzt selber niemandem raten. Also da braucht man schon einen Arzt oder Ärztin, die sich da gut damit auskennt. Und es braucht halt leider auch eine einmal eine genaue Anamnese, um zu schauen, wie der Hormonzyklus von der Frau sich hier auswirkt. Also das kann man jetzt nicht so pauschal sagen.
Ich habe da auch ein bisschen gehört, dass Östrogene eben auch ein bisschen eben den Stoffwechsel ankurbeln und deshalb eben auch, wenn die dann abfallen in der zweiten Zyklushälfte, kommen eben diese Energietiefs, wo man ja auch, viele sprechen ja auch davon, dass sie dann Cravings haben, also Gelüste nach irgendwas Süßem, also einfach ein Energiemangel grundsätzlich, und man versucht sich dann durch Insulinschübe vielleicht auch diesen Mangel auszugleichen, weil durch hohe Insulinausschüttungen gelangt ja wieder ein bisschen mehr in die Zellen an Glucose. Genau, also
viele Frauen einfach sich in der ersten Zyklushälfte einfach viel besser fühlen, ja, und dann in der zweiten Hälfte einfach hat man so das Gefühl, dass vielleicht nicht alles so rund läuft, es verändert sich ja auch die Haut und so. Und da gibt es ja auch die Ansätze von zum Beispiel zyklusadaptierten Training, weil es immer mehr Hinweise gibt, dass man einfach während der ersten Zyklushälfte viel leistungsfähiger sind und dass einfach Training auch aus diesen Gründen, die du jetzt genannt hast, in der zweiten Zyklushälfte einfach vielleicht ein bisschen mühsamer ist, und dass man einfach wichtig ist, dass man das weiß, dass man einfach ein bisschen im eigenen Stoffwechsel, mit dem eigenen Stoffwechsel arbeitet und dass das normal ist. Aber was nicht normal ist, ist eben, dass man eben starke Regelbeschwerden hat. Und wie gesagt, menstruelle Migräne ist eigentlich auch nicht normal, sondern ist ein Symptom dafür. Und vielleicht, dass man schaut, ob man das halt irgendwie verbessern kann.
Ja, und das ist ja auch ein Grund, weshalb man ja bei dieser Hormonersatztherapie bei Frauen, die dann in die Wechseljahre kommen, die reden ja auch sehr viel von Schlappheit und Gewichtszunahme und dergleichen, weshalb die ja dann auch Östrogene zu sich nehmen, ne, um das dann alles ein bisschen anzumachen.
Genau. Aber ja. Die Hormonersatztherapie oder Hormontherapie wird leider auch noch viel zu wenig eigentlich meiner Meinung nach gemacht, und gerade bei den Frauen ist es ja wichtig, dass man darauf schaut, dass auch dann Spätfolgen, so wie die Osteoporose oder so, dass man die halt viel, viel länger hinausziehen kann. Also da wäre es wirklich wünschenswert, wenn sich die Medizin in diese Richtung ein bisschen mehr entwickeln würde.
Und das ist jetzt eben noch ein zweites Steckenpferd von dir. Du beschäftigst dich also auch mit Gendermedizin.
Genau.
Vielleicht könntest du mal beschreiben, was das ist.
Ja, also Gendermedizin ist ein relativ neuer Themenbereich in der Medizin, aber sehr interessanter Themenbereich, der auch Richtung immer mehr individualisierter Medizin geht. Und da beschäftigt man sich eben vorwiegend eben mit dem Unterschied zwischen Mann und Frau, weil wir eben biologisch eben verschieden sind. Das sehen schon die kleinen Kinder. Also wir haben halt andere innere und äußere Geschlechtsorgane, wir haben andere Sexualhormone, wir haben einen anderen Chromosomensatz, also X und Y. Also auf der körperlichen Ebene unterscheiden wir uns halt hauptsächlich durch die Sexualhormone und eben durch die Chromosomen. Und dann gibt es ja auch noch das soziale Geschlecht, eben das Gender. Das ist das Geschlecht, was gelebt und gefühlt wird, das, was man sich identifiziert, und dass das auch von außen wahrgenommen wird. Mädchen werden halt vorwiegend in einen rosa Strampler gestreckt und Strukturen, in einem blauen, und auch halt kulturelle und sozioökonomische Einflüsse haben darauf einen Einfluss, weil zum Beispiel, wenn man sich andere Kulturen anschaut und so, haben Frauen vielleicht einen schlechteren Zugang zum Gesundheitswesen und werden halt dann auch anders oder halt schlechter behandelt. Und in Österreich hat jetzt unlängst ein Lehrgang zum Thema Gendermedizin gestartet, an dem ich auch teilnehme. Das ist ein eigenes Ärztekammerdiplom. Und ein Beispiel dafür zu nennen, also Thema Herzinfarkt, das ist halt ganz präsent in den Lehrbüchern, die halt den menschlichen Körper zeigen, gibt es immer noch nur den menschlichen Körper, also das ist halt ein Bild von einem Mann, außer man macht jetzt genau die weiblichen Geschlechtsorgane. Und beim Herzinfarkt wird immer noch dargestellt, der Mann mittleren Alters, der geht hinaus in die Kälte, greift sich an die Brust und hat diesen typischen Vernichtungsschmerz mit Ausstrahlung in den linken Arm. Und wir lernen ja, es ist ein Herzinfarkt und der kommt in die Akutaufnahme und wir bringen den rasch zur Herzkatheteruntersuchung, dehnen das Herzkranzgefäß auf, der bekommt einen Stent hinein. Im besten Fall ist der Patient quasi dann geheilt, der muss halt dann seine Medikamente einnehmen und die kardiovaskulären Risikofaktoren eben quasi optimieren, aber der Patient oder der Mann ist erstmals behandelt. Und man weiß halt, dass bei den Frauen sich der Herzinfarkt oft anders äußert, dass die oft nicht diese spezifische, typische Symptomatik haben, sondern dass die häufig unspezifische Symptomatiken haben, so wie Übelkeit, Erbrechen, allgemeines Unwohlsein, und die Schmerzen sind auch nicht so typisch beim Herzen, sondern manchmal im Oberbauch oder in den Kiefern oder zwischen den Schulterblättern. Also die fühlen sich halt einfach nicht so leistungsfähig und merken, irgendwas stimmt nicht. Und die gehen dann nicht sofort in die Akutaufnahme, sondern warten oft 1 bis 2 Tage, bis die dann kommen. Und dann kommen die und sagen eben diese Symptome, ja, Übelkeit, Erbrechen, mir geht es nicht so gut, Bauchweh. Und man weiß auch, dass die dann länger in der Akutaufnahme warten und dann später erst zur Herzinfarkt zum Herzkatheteruntersuchung kommen. Manchmal wird auch vorher eine Magenspiegelung gemacht. Und das wird wohl mit auch ein Grund sein, dass eigentlich der Herzinfarkt, der in der allgemeinen Bevölkerung eher, also die koronare Herzkrankheit wird ja eher als männliche Erkrankung wahrgenommen. Und interessant ist aber, dass Frauen eine höhere Sterblichkeit haben am Herzinfarkt. Und gerade junge Frauen unter 50 sterben häufiger an einem Herzinfarkt als wie Männer, unter anderem auch, weil die Symptomatik halt weniger erkannt wird und erst später erkannt wird. Und genauso wie es hier einen Nachteil für die Frauen gibt, gibt es aber auch Erkrankungen, so wie zum Beispiel Depressionen, wo Frauen eine ganz typische Klinik zeigen, oft Antriebslosigkeit, Traurigkeit, die ziehen sich zurück, suchen aber Hilfe, also gehen zum Arzt und sagen, mir geht es nicht gut. Bei den Männern ist es häufig so, dass die eben eher jetzt nicht diese depressive Symptomatik im Vordergrund steht, sondern dass die halt häufig Verhaltensänderungen zeigen, dass die aggressiv werden oder eben häufig wird es halt mit einer Demenz verwechselt. Und werden halt später erkannt und schlechter therapiert, und Männer haben halt eine 3-mal höhere Sterblichkeit oder Suizidalitätsrate, gerade beim Thema Depression, als wie Frauen. Und das ist ganz interessant, weil da hat man unlängst eine Studie gemacht mit jungen Medizinstudenten, und da hat man Schauspieler hingesetzt, und die mussten eben die Erkrankung bei einem Herzinfarkt haben sie einmal einen Mann gehabt, der einen Herzinfarkt vorgespielt hat, und einmal eine Frau mit diesen Symptomen, die ich jetzt dann beschrieben habe. Und innerhalb der ersten Minute wussten die Medizinstudenten, dass beim Mann ein Herzinfarkt ist, und bei der Frau waren sie sich nach 15 Minuten immer noch nicht sicher. Und wie gesagt, eben vorher Magenspiegelung. Und eben bei der Depression haben sie dasselbe gemacht, und die Frau wurde sofort als depressiv oder als Depression erkannt und der Mann eben nicht. Und das ist schon auch ein Problem an den Universitäten, dass das halt immer noch so gelehrt wird. Und mit dem beschäftigt sich eben die Gendermedizin. Und wir machen aber gerade ganz viel Aufklärung, auch Vorträge für die Bevölkerung. Und ich hoffe, dass wir da einen Beitrag für eine bessere Versorgung auch leisten können.
Okay, ja, sehr interessant, ja. Osteoporose, hast du gesagt, ist auch noch ein Thema, ne?
Osteoporose, ja, Osteoporose ist ja eine Erkrankung, wird als Frauenkrankheit dargestellt, die natürlich physiologisch durch den Östrogenmangel halt irgendwann eintritt, gell? Aber wir wissen auch heutzutage, dass jeder fünfte Mann eine Osteoporose hat, also jeder fünfte bis sechste Mann, und die werden eigentlich kaum bis gar nicht behandelt. Also es gibt viele Erkrankungen, es gibt ja auch Brustkrebs beim Mann, der zwar sehr selten ist, aber den es gibt und der halt dann häufig erst später erkannt wird. Und bei der Migräne ist es so, Migräne ist halt eine Erkrankung, also die tritt dreimal häufiger bei Frauen auf als wie bei Männern. Und es gibt auch, also dafür, dass das so eine häufige Erkrankung ist. Und wenn man sich einmal anschaut, Migräne, wie häufig ist das? Also in Österreich, also weltweit betrifft es zwischen 10 und 15% der Menschheit. Also in Österreich, wir haben 8 Millionen Einwohner, sind das ungefähr 1 Million Menschen. In Deutschland sind es ungefähr dann zehnmal so viele, 10 Millionen Menschen. Und weltweit leiden 1 Milliarde Menschen unter Migräne. Und warum gibt es aber so wenig Forschung? Meiner Meinung nach hat es schon auch damit zu tun, weil es halt vor allem als Frauenkrankheit dargestellt wird. Ja, sind ja nur Kopfschmerzen. Und ich glaube, dass das schon auch ein Teil davon ist, dass da jetzt so lange nichts passiert ist auf diesem Gebiet.
Schon, ja, sehr interessant. Also ich muss sagen, ich bin ja jetzt seit 14 Jahren oder 15 Jahren in der Ketose, nicht natürlich auch komplett durchgängig, aber schon da. Und ich muss sagen, dass ich, also Migräne ist für mich eigentlich ein absolutes Fremdwort. Also, und früher hatte ich schon immer mal Kopfschmerzen in der Zeit davor, aber seitdem eigentlich überhaupt gar nicht, würde ich jetzt mal sagen. Das Einzige, wenn ich Alkohol getrunken habe, dass ich da am nächsten Morgen Kopfschmerzen haben könnte. Und die lösen sich dann aber sofort mit dem Kaffee auf. Das liegt wohl an der Verengung der Blutgefäße dann, ne? Und dann wieder
Ja, also
Weitung.
Migräne ist eben, es gibt ja den Spannungskopfschmerz. Das ist wahrscheinlich das, was du dann oder was halt viele Patienten, also jeder Mensch hat ja wahrscheinlich schon mal Kopfschmerzen, aber Migräne ist halt wirklich ganz was anderes. Also Migräne ist natürlich dieser pulsierende einseitige Kopfschmerz, der wirklich so von einer Schmerzskala von 1 bis 10 wird der zwischen 8 und 9 beschrieben. Also es ist wirklich ganz ein schlimmer Schmerz. Aber was die Migräne so schlimm macht, ist einfach, dass einfach der Mensch als Ganzes nicht mehr funktioniert. Also die Sinnesverarbeitung, es ist lichtempfindlich, lärmempfindlich, man ist nicht mehr leistungsfähig, man ist schlecht, Schwindel, Übelkeit. Es gibt ja die Migräne mit Aura und die Migräne ohne Aura. Ich habe Migräne ohne Aura, aber die Aura ist gekennzeichnet, dass man vor der Attacke eben ganz viele haben dann dieses Erbrechen dabei und das einfach, dass man so immer also Sehstörungen hat und das, die Symptome ähneln ja quasi einem Schlaganfall, gell? Wenn sich die Gehirngefäße, die Blutgefäße zusammenziehen. Ein Schlaganfall ist eine Verstopfung, jetzt grob gesagt, der Blutgefäße im Gehirn. Und durch diese Blutgefäßverengung können die Symptome eben einen Schlaganfall ähneln. Und ich hatte jetzt unlängst eine ganz junge 28-jährige Patientin in der Ambulanz, die hatte eine Halbseitenlähmung, hatte eine Gesichtsnervlähmung, konnte nicht mehr sprechen. Und ich habe die überstellt, weil wir keine neurologische Abteilung haben, nach Klagenfurt. Und die ist dann entlassen worden am nächsten Tag. Gott sei Dank hatte sie keinen Schlaganfall, aber sie hatte eine akute Migräneattacke. Also Migräne ist wirklich eine ganz beeinträchtigende Erkrankung und die halt einfach über viele Tage dann auch dauern kann. Also die kann 3 Stunden dauern und die kann aber auch 7 Tage dauern. Und gerade wenn die Migräne chronisch wird, verändert sich auch das Bild der Migräne. Also es wird ja auch als Chamäleon genannt und es gibt auch die Silent Migräne. Also das ist Migräne ohne Migräne. Das habe ich, also meine Migräne hat sich sehr verändert. Ich hatte früher ganz klassisch diese Migräne mit diesen einseitigen pulsierenden Kopfschmerzen. Und heute habe ich oft Migräne, wo ich ganz leichte Kopfschmerzen habe, aber einfach als ein Ganzes. Das fängt in der Früh an, ich wache auf, ich fühle mich wie vom Zug überfahren, ich bin nicht leistungsfähig, alles ist anstrengend. Ich bin total weinerlich, wenn jemand ein falsches Wort sagt. Also ich fühle mich oft, als wenn mein ganzes Serotonin aus meinem Körper herausgezogen wurde und ich möchte den ganzen Tag im Bett liegen. Und ganz am Anfang konnte ich das gar nicht so unterscheiden, weil sich die Migräne hier so verändert hat. Und das sind halt alles Hinweise, dass eben der Stoffwechsel der Gehirnzellen in dieser Attacke gestört ist. Und die Migräneattacke versucht halt einfach, der zwingt den Körper zur Ruhe und dass man den Stoffwechsel und die Homöostase wieder herstellen kann. Also es ist halt ein neurologischer Notfall.
Ja, okay. Sehr interessant, ja. Ja. Dass das eben dann auch mehr einschränkt als nur ein bisschen Kopfschmerzen, also ja. Sondern dass man eben auch in der Sehleistung und auch sonst auch seelisch vielleicht angegriffen ist.
Wie steckt heraus? Und man muss sich ja auch vorstellen, das Gehirn verändert sich ja, weil es ja also es ist ja immer noch nicht geklärt, wie die Migräne ja wirklich entsteht, aber man weiß halt, dass es vorher zu einer Vasokonstriktion, also zu einer Verengung der Gehirngefäße führt und dass dann in weiterer Folge, also wo halt diese ersten Symptome auftreten, dass man merkt, das stimmt nicht, wo diese Aura entsteht und dann kommt es zu einer Vasokonstriktion, also zu einer Weitstellung der Gehirngefäße, wo eben dann der Schmerz anfängt, eben ein bisschen Flüssigkeitsausstrom ins Gewebe, wo dann Entzündungsmediatoren freigesetzt werden, auch dieses Calcitonin Gene Releasing Peptide, wo die neuen Migräne-Medikamente ansetzen, dass sie eben das CG, also Calcitonin Gene Releasing Peptide reduzieren.
Aber das ist natürlich dann auch keine Behebung der Ursache, sondern
nur eine Symptombehebung, genau.
Und im Gehirn findet eventuell nach wie vor eine geringere Energieversorgung statt, nur das Medikament macht den Zustand leichter erträglich, ne?
Genau. Also so wie halt die Migräne-Medikamente sind, die beheben das nicht, sondern die im besten Fall verbessern sie das, dass man das ein bisschen besser durchstehen kann. Aber also diese ganzen klassischen Migräne-Medikamente wie die Triptane oder so, die helfen bei mir überhaupt nicht. Ich glaube auch, dass es einen Unterschied gibt in der Therapie von der Migräne mit Aura und der Migräne ohne Aura. Also diese ketogene Diät oder die ketogene Ernährung, was ich die Erfahrung gemacht habe, ist, dass die Patienten bei Migräne ohne Aura besser darauf ansprechen, auf die ketogene Diät, als wie zum Beispiel Migräne-Patienten mit Aura und dass es auch einen Unterschied gibt zwischen der Migräne bei Männern und Frauen und dass die Männer ein bisschen besser auf die derzeitige Therapie mit diesen monoklonalen Antikörpern ansprechen. Also diese Erfahrung habe ich gemacht. Was auch interessant ist, wo ich bis jetzt nicht weiß, was die Ursache dafür ist.
Ja, okay.
Die chronische Migräne und die Migräne ohne Aura dürfte vorwiegend ein Stoffwechselproblem des Gehirns sein.
Ja. Und ich könnte mir natürlich auch vorstellen, ich meine, innerhalb der ketogenen Diät gibt es eine weite Spannweite oder eine große Spannweite. Nimmt man tierische Fette, nimmt man pflanzliche Fette, nimmt man Gemüse hinzu, das enthält ja auch wieder Antinährstoffe, das ist ja wieder für den Darm schlecht, nimmt man Nüsse hinzu. Also deshalb denke ich, ist man auf der sichereren Seite, wenn man mit der Carnivoren-Ernährung in den ketogenen Stoffwechsel geht, als mit dieser klassischen ketogenen Ernährung vielleicht auch.
Ja, und ich habe auch ein bisschen drüber nachgedacht. Also du hast ja mal im Podcast gesagt, das habe ich so spannend gefunden, also quasi ein Getreidekorn gehört in keinen menschlichen Verdauungstrakt. Und wenn man das so anschaut, gegen was gibt es denn Unverträglichkeiten? Also es gibt Unverträglichkeit auf Fructose, es gibt auch noch Unverträglichkeit auf Laktose und es gibt Unverträglichkeit auf Lektine, Gluten und auf diese ganzen Antinährstoffe. Aber beim Fleisch jetzt an sich, welche Unverträglichkeiten gibt es da? Also eigentlich bis auf das Alpha-Gal-Syndrom, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist quasi eine allergische Reaktion, die auf dieses Alpha-Gal ausgelöst wird, was ein Zuckerstoff, ein Zucker, Molekül ist im Fleisch, auf das man dann schwere allergische Reaktionen haben kann, so 3 bis 6 Stunden später. Das ist im roten Fleisch drinnen und wird aber ausgelöst durch einen Zeckenbiss. Also ja, das ist eben dann, wo eine Fleischallergie entstehen kann. Fischallergien gibt es noch, aber Fleischallergie jetzt so an sich ist eigentlich mir jetzt nicht bekannt. Das ist ja wahrscheinlich extrem selten, aber eben auf die ganzen anderen Nahrungsmittel gibt es ja wohl Unverträglichkeiten. Und wenn man jetzt eine ketogene Diät macht, auch zum Beispiel bei den chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, gell, da ist ja, soll man ja die ganzen Foodmaps meiden und halt ballaststoffreiche Ernährung, so wie es ja eigentlich gegensätzlich, wie ja die Ernährung momentan propagiert wird. Und ich glaube, dass man halt viele zum Beispiel Patienten gerade mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen oder halt die Zöliakie ist auch eine Erkrankung auf ein Gluten, also auf ein Getreide, gell? Aber dass man zum Beispiel viele chronisch entzündliche Darmerkrankungen, die nicht so einen schweren Verlauf haben, doch drastisch verbessern könnte, wenn man die auf eine carnivore Diät setzen würde. Aber das ist halt schwierig, wenn man dann dort in der Ambulanz ist und zum Beispiel zu den Patienten das sagt, die schauen dann zuerst einmal an und ja, was sind nur Fleisch? Fleisch ist ja krebserregend und das kann ich ja nicht essen. Und ja, wir verabreichen halt diese ganzen teuren Biologika-Therapien, wo es wohl ein Segen ist, dass die gibt, weil sie vielen Patienten helfen, aber sie sind halt nicht ursächlich. Und wenn man halt da viel früher ansetzen würde, könnte man halt vielen Patienten, glaube ich, viel besser helfen und Operationen zum Beispiel beim Morbus Crohn verhindern. Und ja, also worauf ich auch hinaus will, ist, dass halt, also ich bin noch Ärztin, die 100% im Krankenhaussystem tätig ist, aber dass es halt schwierig ist, halt im System diese Sachen umzusetzen. Also es ist leider wirklich schwierig.
Ja, also auch für euch Ärzte, wenn ihr da natürlich gefangen seid. Ich habe jetzt einen im Coaching gehabt, der sagte mir dann, sein Arzt hat ihm zu karnivoren Ernährung geraten. Also es gibt da schon eine Handvoll, vielleicht in Deutschland, aber dann hat er weiter ausgeführt und sein Arzt ist in der Corona-Zeit nach Südamerika ausgewandert und deshalb eben komplett frei von allem, was er raten kann. Also es ist praktisch auch eine Online-Konsultation. Ich denke, das kommt auch jetzt immer häufiger, ne? Also das, so wie du das jetzt auch machst, dass man eben vielleicht auch zum Labor geht und dort Blutwerte abnehmen lässt und das dann mit dem Arzt online bespricht. Auf diese Art und Weise kann man halt da eben vielleicht besser rangehen. Gut, du bist natürlich auch weit gefahren, hast du erzählt, gell? Ja,
also ich glaube, dass die Richtung immer mehr wieder hin, also spannend finde ich auch, dass ja zum Beispiel Veganer am Anfang, wenn sie eben diese Ernährungsumstellung machen, ja häufig beschreiben, dass es ihnen besser geht. Also da habt ihr auch ja schon mal im Podcast gesprochen, woran das liegen könnte. Und ich glaube, auch mit dem Nico Ritter, genauer, dass halt auch sehr viel damit zu tun hat, dass man halt einfach bewusster ist, gell, und einfach mehr selber kocht und weniger verarbeitete Lebensmittel verwendet. Aber gerade beim Veganismus ist ja dann so, den kann man ja so und so machen. Also man kann ja vegan essen und alles selber kochen und nur vollwertige Produkte verwenden, oder man isst vegan und isst das vegane Patty und den veganen Schafskäse und das vegane Würstel. Und da frage ich mich, warum mache ich dann vegan, wenn ich alle diese Ergänzungsprodukte esse, oder jetzt dann eben vom veganen Fleischersatz. Also das sagt ja schon der Ersatz, also das kann ja nicht gesund sein. Gell? Und aber eben viele Veganer gehen halt dann nach einer Zeit weg von diesem Trend, weil wir vorher gesagt haben, wenn man einmal einen ketogenen Stoffwechsel ist oder Carnivore oder ketogen macht, wird kein Weg zurück. Und ich kenne aber kaum jemanden, der jetzt wirklich Carnivore war oder halt sich eher in diese Richtung ernährt hat und der dann vegan wird. Also es ist eher der Trend vom Veganismus wieder zurück zur Fleisch steht, muss ich sagen. Ja. Ich glaube einfach, dass das für unseren Körper besser ist. Und da wollte ich dich auch noch fragen, weil ja auch beim Fleisch, also würdest du sagen, man soll sich auch fleischbasiert ernähren, wenn man jetzt zum Beispiel nicht immer die Möglichkeit hat, Weidefleisch oder halt biologisches Fleisch zu essen, sondern halt einfach das Fleisch vom, jetzt sage ich, Supermarkt, vom Lidl kauft oder was. Also welche Erfahrungen hast du da gemacht?
Ja, also wir haben eigentlich alle diese Erfahrungen gemacht. Das ist auch in Amerika, wird es auch mal so proklamiert, dass es immer besser ist, irgendein Fleisch zu essen, als etwas Pflanzliches aus dem Supermarkt. Also ich würde niemals zu einem, wenn ich die Wahl habe zwischen einem, ich habe also kein biologisches, artgerechtes Fleisch zur Verfügung. Ich habe nur die Wahl zwischen eine Semmel oder und Gemüse oder einem konventionellen Fleisch aus dem Supermarkt. Dann würde ich immer noch das konventionelle Fleisch aus dem Supermarkt holen. Die Zahl der Antinährstoffe da drin oder ist natürlich sehr, sehr gering. Antibiotika, dieses ohnehin mehr, stecken keine Antibiotika in konventionellem Fleisch, weil Tiere sehr schnell entgiften und die sehr schnell ausgeleitet haben nach ein paar Tagen. Im Gegenteil, die Antibiotika landen im Wasser und dann wieder, wenn man irgendwas bewässert oder dergleichen, die Pflanzen akkumulieren so etwas. Eigentlich werden ja immer nur antibiotikaresistente Keime untersucht, wenn man das Fleisch untersucht. Auf Antibiotika selber wird gar nicht getestet, sondern nur auf die antibiotikaresistenten Keime. Da muss man mal genau hinhören. Und natürlich Lektine sind natürlich mehr drin, wenn natürlich Soja sehr in großen Mengen verfüttert wird. Aber das ist gerade beim Schweinefleisch eher der Fall oder beim Geflügel. Aber das ist zum Beispiel nicht beim Rindfleisch der Fall, weil die mit ihren vielen Mägen diese Lektine gut aufspalten können. Das heißt also, jemand, der es sich nicht leisten kann, der ist trotzdem von seiner Gesundheit besser dran, wenn er konventionelles Fleisch aus dem Supermarkt isst, als die SAD, also die Standard American Diet, wie man so schön sagt. Genau, ja.
Ja, eher spannend. Und auch beim Thema Dickdarmkrebs, gell, wo es ja eben die Studien gibt, dass jetzt rotes Fleisch vor allem krebserregend sein kann. Da geht es ja um das Hemeisen, was dann reagiert und hier vielleicht pro-entzündlich und wirkt und Darmkrebs fördern kann. Ich glaube aber, dass es auch immer eben, so wie du sagst, ja, okay, Fleisch aus dem Supermarkt, aber es soll ja quasi dann quasi ein Steak sein. Also verarbeitetes Fleisch ist immer schlecht. Fleisch, wo Birkelsalze drinnen sind oder so, das ist immer schlecht und oder also meine Erfahrung oder Wurst oder so, das sollte man halt großteils meiden. Und diese Studien sind ja auch immer so gemacht, die muss man ja ganz genau anschauen, was die Patienten oder die Menschen halt sonst für Ernährungsgewohnheiten haben. Und das wurde halt da nicht auseinandergeklaut.
Genau, also jemand, der eine Salami-Pizza gegessen hat, der wird einfach abgestempelt als jemand, der rotes Fleisch isst. Also es wird. Und dabei hat er natürlich sehr, sehr viele Kohlenhydrate und auch wieder Lektine und dergleichen zu sich genommen. Und diese Theorie mit dem Hämeisen beruht natürlich darauf, klar, wenn du dir, das weiß man von Leuten, die ja Eiseninfusionen bekommen, dass man da extrem vorsichtig sein muss, dass es keine zu großen Mengen sind, weil Eisen pur in großen Mengen toxisch ist. Aber das heißt nicht, dass es Hämeisen verpackt in einem natürlichen Lebensmittel für uns in irgendeiner Weise toxisch ist. Wir haben eigentlich mehr Probleme mit Eisenmangel als mit Eisenüberschuss in unserer Gesellschaft. Und diese Darmkrebsgeschichte, da ging es ja auch um Korrelationsstudien und da war dann dieser Korrelationskoeffizient, der lag dann bei 1,17, also sprich ein 17% erhöhtes Risiko, wenn man Fleisch isst, rein aus Umfragestudien. Und bis eigentlich vor einiger Zeit hat man immer gesagt, dass man keine Korrelationen überhaupt ernst nimmt, wenn dieser Faktor nicht bei 2,0 liegt. Also sprich einem erhöhten Risiko von mindestens 100%. Erst dann kann man solche Korrelationsstudien überhaupt dann ernst nehmen. Also da wird ja viel Humbug getrieben.
Genau. Naja. Und bei veganen Ernährung, es ist ja auch so, man muss ja auch hinterfragen, warum, ob jetzt wirklich diese Ernährung für uns gut ist, die ja quasi doch Mängel erzeugt, so wie beim Eisen. Also im Eisen, im Fleisch ist es zweiwertige Eisen, was wir gut aufnehmen können, und im Gemüse ist auch Eisen drin, aber es ist ja dreiwertig, es muss erst runtergespalten werden. Und genauso ist es ja mit dem Vitamin B12. Also man muss halt hinterfragen, ob diese Ernährungsweise halt wirklich für uns gut ist, wenn man halt davon halt Mängel bekommt, gell? Und mit der Carnivoren-Ernährung sind halt diese Mängel eigentlich wenig vorhanden, bis halt kaum vorhanden.
Ja. Und das hatte ja Nico Rittenau gesagt, es fehlen im Grunde die Stoffe, es fehlt Arachidonsäure und die ist für uns essentiell, die müssen wir zu uns nehmen. Es fehlt Cholin, das ist essentiell und Kollagen, also einfach auf Dauer Nährstoffmängel, ja. Gut, aber ja, also das war jetzt unheimlich interessant, denke ich, über die Migräne zu erfahren, einiges und ein bisschen tiefer einzusteigen, auch wenn eben die Wissenschaft keine absolute Klarheit hat. Aber ich denke auch, es geht in die Richtung ketogene Ernährung, es geht in die Richtung Energiemangel im Hirn. Und das wäre vielleicht für jeden ein Ansatz, da mal zu starten. Und es ist auch gut, dass du das beschrieben hast, dass die ersten Tage eben hart sind und man da eventuell sogar eine Verstärkung der Symptome haben könnte, aber dass man da einfach nicht aufgeben darf. Das war sehr interessant. Und gut, das Soziale. Man muss immer mutiger werden. Ich war gestern Abend auch richtig mutig. Also wir hatten gestern Abend auch Besuch. Ich habe Chicken Chutney gemacht für den Besuch mit Reis und Salat. Und ich hatte mir zuerst überlegt, isst ein bisschen was von dem Chicken Chutney. Aber mein Problem ist auch, dass ich abends nicht hungrig bin. Und ich habe eigentlich gestern einen Tag über auch fast nichts gegessen, aber ich war einfach nicht hungrig. Und dann habe ich mich doch dazu entschieden und gesagt, ich bin nicht hungrig. Und wenn man nicht hungrig ist, soll man doch auch nicht essen, oder? Und da mussten die Gäste dann auch zustimmen. Ja, weil das ist, also, und ja, und mein Sohn kam dann auch später und dann, gut, ging natürlich das Thema Carnivore ohnehin und dann hat er natürlich auch nur seinen Schweinebraten gegessen, ohne irgendwas dazu und ist auch standhaft geblieben. Es ist einfach, aber die Aufklärung, ja, ich denke auch, je mehr wir werden, ja, vegan wird ja auch überall akzeptiert. Je mehr wir werden und je mehr wir das eben beschreiben, was wir eben für eine Ernährungsform praktizieren, je mehr wird es auch akzeptiert vielleicht, ja.
Ja, und das hast du auch einmal so schön gesagt, so quasi, ja, ja, dieses gemeinsame Abendessen oder halt, dass das natürlich für die Familie wichtig ist. Aber ich glaube, du hast mal gesagt, ja, bei uns isst jeder, wenn er Hunger hat. Das ist halt einfach, ja, jedes System und jede Familie funktioniert halt anders, gell? Und ich glaube, dass das halt wichtig ist, dass man hier Aufklärungsarbeit leistet. Und gerade auf den sozialen Medien sieht man halt, wie viel Bedarf da ist. Und ja, ich als Ärztin, für mich ist vielleicht vieles sehr selbstverständlich, aber je mehr ich eben in den sozialen Medien unterwegs bin, merke ich halt, wie viel eigentlich nicht selbstverständlich ist und wie viel Aufklärungsbedarf da ist und wie viel Wissen da ist. Und auch in der täglichen Praxis mit den Patienten, die vermeintlich gesund sich ernähren und gesunde Nahrungsmittel essen und sich dann eigentlich komplett falsch ernähren. Und
Ja,
ja,
genau.
dass wir hier alle einen Beitrag leisten und alle selber ein bisschen gesünder werden und das halt dann auch weitergeben können.
Genau. Das wäre schön.
Danke nochmal für deine tolle Arbeit.
Ja, danke dir eben. Es war jetzt prima, dass wir das Thema Migräne auch mal von einer Ärztin beleuchtet haben durften. Genau. Okay, dann werden wir in Kontakt bleiben und ich freue mich, dass du da warst und dann eine schöne Zeit mit dem neuen Haus, ne? Mit dem
Ja,
Einziehen.
danke.
Okay. Tschüss.
Tschüss.
Und hier unser Haftungsausschluss. Alle Inhalte im Podcast werden von uns mit größter Sorgfalt recherchiert und publiziert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität der Informationen. Sie stellen unsere persönliche, subjektive Meinung dar und ersetzen auch keine medizinische Diagnose oder ärztliche Beratung. Dasselbe gilt für unsere Gäste. Konsultieren Sie bei Fragen oder Beschwerden immer Ihren behandelnden Arzt.